das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Erleben wir jetzt das Comeback der unbeschwerten Kindheit? Die romantische Hoffnung dürfte bei manchen geweckt werden, vor allem mit Blick nach Australien, wo es gerade sogar groß auf die Harbour Bridge in Sydney gestrahlt wurde. Lasst sie doch einfach Kinder sein. Das soll nach dem Willen der australischen Regierung klappen, mit Hilfe eines Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige. Das gilt seit heute. Die Verantwortung für die Einhaltung liegt ausschließlich bei den Plattformen. Die müssen nämlich sicherstellen, dass Kinder sich nicht mehr bei Instagram, TikTok oder Snapchat anmelden können. Ansonsten drohen Strafen in Höhe von bis zu umgerechnet knapp 30 Millionen Euro. Aber bringt das was? Und wäre sowas auch hierzulande sinnvoll? Florian Barth mit einer australischen Eintagesbilanz.
Nach der Schule beginnt für die 14-jährige Zoe der spannende Teil des Tages. Sie postet Make-up- und Styling-Tipps auf TikTok. Mehr als 40.000 Follower interessiert das.
Get ready with me, but I'm in a rush. Pump Hair Care has very kindly sent me another package, so let's unbox it. Highly requested hair care routine. I love
my hair so. Erste Beauty-Firmen locken mit Werbedeals. Aber ihr geht es nicht um Geld, sagt sie. Sie hat einfach Spaß daran. Ein Leben ohne Social Media für Zoe unvorstellbar.
Wir haben jetzt offensichtlich soziale Medien. Snapchat, TikTok, Instagram und rufen nicht mehr übers Telefon an. So kann ich besser mit Leuten in Kontakt bleiben.
Das alles darf sie von heute an nicht mehr. So wie Hunderttausende unter 16-Jährige in Australien. Am Morgen vor dieser Schule südlich von Brisbane nur ein Thema. Was ist mit euren Social-Media-Accounts? Manche sind bei TikTok rausgeflogen, andere bei Snapchat.
Es war ein bisschen nervig. Auf Snapchat hatte ich Erinnerungen und Fotos gespeichert. Die habe ich alle verloren. Das ist schon ein bisschen traurig.
Sie fühlen sich bevormundet von der Politik, nicht ernst genommen von Erwachsenen und abgeschnitten vom Freundeskreis. Im Kollegium dagegen kommt das neue Gesetz gut an. Es unterstütze auch die Eltern in der Diskussion um Social Media mit ihren Kindern. Sie können jetzt auf die Regierung verweisen nach dem Motto, ich habe euch doch gesagt, unbegrenzter Social-Media-Zugang ist schlecht. Jetzt hat es die Regierung so beschlossen. Viele wurden in den vergangenen Tagen von Plattformen vorgewarnt. Betroffene User müssen nun etwa mit Ausweis oder digitaler Gesichtserkennung belegen, dass sie schon 16 oder älter sind. IT-Fachleute befürchten, Teenager könnten auch auf andere Dienste ausweichen. Kinder werden immer Wege finden, Dinge zu umgehen. Fragen Sie in der IT-Abteilung einer Schule, wie unglaublich erfinderisch Teenager sein können. Ich habe keinen Zweifel daran, Kinder finden einen Weg und es wird ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Die große Mehrheit in Australien findet die Alterssperre aber gut und richtig, allen voran der Premierminister. Es ist eine der größten sozialen und kulturellen Veränderungen, denen unsere Nation je gegenübergestanden hat. Eine tiefgreifende Reform, die weltweit nachhallen wird, um nicht nur diese Generation zu unterstützen, sondern auch zukünftige. Zoe versucht trotzdem, das Verbot zu umgehen. Sie will auch mit 14 auf Social Media präsent sein. Darum hat sie einen neuen TikTok-Kanal eröffnet über ihren Vater. Ob Australien solche Tricks durchgehen lässt, alle Generationen sind gespannt.
Ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Auch hierzulande wird darüber zumindest diskutiert. Und ich spreche jetzt mit Silke Müller, heute Abend in München. Sie ist Publizistin zu dem Thema und war bis vor kurzem selbst Schulleiterin. Guten Abend, Frau Müller.
Hallo Frau Wellmer, guten Abend.
Was halten Sie vom australischen Ansatz? Wäre das auch was für uns hier?
Ich glaube, dass es eine dringend überfällige politische Entscheidung ist und Verantwortungsübernahme zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Und natürlich wäre das auch eine Entscheidung, die dringend überfällig wäre für uns oder für ganz Europa. Und gleichzeitig ein bisschen Wasser in den Wein, wie man so schön sagt. Natürlich reicht es nicht aus, um Kinder und Jugendliche auf ihren digitalen Wegen im Netz zu schützen.
Okay, also mehr als ein Verbot fordern Sie, oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
Ich glaube, dass wir im Moment nicht gut darin sind, diese Debatte differenziert genug zu führen. Das heißt, einerseits brauchen wir ganz dringend überfällige Regulierungen, auch möglicherweise Verbote als Orientierung für eine Gesellschaft, als Unterstützung für Erwachsene, für Eltern und natürlich auch als Schutz für Kinder und Jugendliche. Das muss aber gepaart sein, zeitgleich mit einem absoluten Medienkompetenzaufbau, damit Kinder auch resilient, selbstverantwortlich und sich selbst schützend im Netz unterwegs sein können. Und das wächst nicht mal ebenso auf Bäumen. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Verantwortung vom Bildungssystem und von einer ganzen Gesellschaft.
Okay, das ist ja ein ganzer Katalog, den Sie da aufzählen. Wie konkret ließe sich dieses Problem des ständigen Beschusses in den sozialen Medien mit Fake News, mit fragwürdigen Schönheitsidealen, mit Mobbing und so weiter, wie konkret ließe sich das lösen? Haben Sie ein paar Ideen?
Ich glaube, es reicht ja nicht, dass wir eigentlich nur über diesen Beschuss reden, sondern es geht ja noch viel weiter. Kinder werden permanent möglicherweise auch beobachtet und angesprochen von pädokriminellen Menschen. Sie sehen härteste Pornografie, sie sehen traumatisierende Inhalte und sind natürlich auch immer Cybermobbing und den Angriffen anderer ausgesetzt. Und da geht es in erster Linie darum, Aufklärung für die Gesellschaft zu sorgen, was ist überhaupt los im Netz, damit Erwachsene, damit Eltern, Lehrkräfte, aber auch politische Mandatsträger und alle anderen, die es betrifft, eine Ahnung haben, von welchen Gefahren wir sprechen. Dafür braucht es Dinge wie Aufklärungskampagnen im Sinne von Social Media, Unterricht muss man schon fast sagen. Es braucht Fortbildung für Erwachsene. Aber wenn wir erstmal auf die Kinder schauen, dann brauchen wir tatsächlich in der Schule Raum und Zeit, um dort Medienkompetenz vollkommen anders aufzubauen. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren, ob es ein weiteres Unterrichtsfach braucht. Beispielsweise braucht es aus meiner Sicht einen ganzen Tag in der Woche ab Klasse 1, wo wir uns darum bemühen, Kinder resilient zu machen, Kinder natürlich Informatik und KI-Grundkenntnisse zu vermitteln, aber auch eine digitale Ethik. Das heißt, wir müssen in zwei Schienen denken. Einerseits, wie vermitteln wir Kompetenzen an Kinder? Andererseits, wie an Erwachsene? Und das bedeutet auch, dass wir über das Bildungssystem nachdenken müssen, über Lehramtsausbildung und über Allianzen, die wir bilden müssen, um Kinder stark zu machen, mit Expertinnen und Experten, die uns dort zur Seite stehen, insbesondere im Bildungssystem.
Mhm. Warum ist dieses Thema so sehr unter dem Radar, obwohl es doch allgegenwärtig ist?
Na, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie das Äffchen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen in dieser Gesellschaft und habe oft das Gefühl, dass Erwachsene sagen, hey, ich habe ja selber einen Social-Media-Account, ich sehe doch, was da los ist, so schlimm ist das alles nicht. Ich glaube gleichzeitig, dass viele Eltern insbesondere denken, mit technischen Regulierungen wie Einschränkung der Bildschirmzeit, wie eine App-Überwachung und ein Monitoring, dass damit Gefahren ausgeschlossen werden. Das darf man auch nicht falsch verstehen, das ist richtig und wichtig, das zu tun. Aber ehrlicherweise kann jede Regulierung auch unterwandert werden und dann sind Kinder ganz oft immer mit der Angst, dass wir sie einschränken, dass wir ihnen das Smartphone wegnehmen, alleine und sprechen nicht mit uns. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass die Kinder uns vertrauen oder vielmehr, dass es geht nicht darum, dass wir sozusagen den Kindern vertrauen, sondern dass die Kinder uns vertrauen und zu uns kommen und mit uns sprechen.
Sie waren bis vor ganz kurzem selbst Schulleiterin. Wie ist denn Ihre Beobachtung da gewesen? Wie sehr verändern die sozialen Medien tatsächlich das Leben unserer Kinder? Denn häufig kriegen Eltern das ja gar nicht so richtig mit.
Naja, ehrlicherweise habe ich eine ganze digitale Asservatenkammer, wenn man so möchte, gesammelt. Denn mir war relativ schnell klar, dass der Einzug sozialer Netzwerke auf die Smartphones der Kinder und Jugendliche einiges verändert. Und schon 2018 haben wir eine Social-Media-Sprechstunde an der Schule eingeführt für die Kinder und Jugendlichen, die mit uns über ihre Probleme sprechen im Netz, wo sie beispielsweise sagen, boah, ich habe Inhalte gesehen, davon kann ich meinen Eltern auf keinen Fall erzählen oder ich weiß, dass meine Freundin total unter Druck steht und ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Diese Sprechstunde ist förmlich überlaufen. Und da geht es eben genau um das, was ich gesagt habe. Es geht um das Versenden von Nacktbildern, um permanent unter Druck gesetzt zu werden, um Bedrohung, aber auch um traumatisierende Inhalte. Und die Kinder sind ganz oft hilflos und über Monate allein mit diesen Problemen. Und das sind Sachen, die dürfen wir nicht einfach so wegschieben. Da geht es nicht nur um Regeln und Richtlinien, sondern es geht auch um eine emotionale und empathische Begleitung für Kinder und Jugendliche.
Sagt Silke Müller, ehemalige Schulleiterin und Publizistin. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Frau Wellmer.
Danke. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn der Bundeskanzler extra betont, es gebe keinen Streit in seiner schwarz-roten Koalition, muss man sich dann eigentlich weniger oder vielleicht doch eher mehr Sorgen um die Stabilität dieser Regierung machen? Diesmal geht es nicht um den Wehrdienst oder die Rente, sondern um das Bürgergeld, das demnächst Grundsicherung heißen soll. Bei der Kabinettssitzung heute Vormittag sollte die Reform des Bürgergelds, die schärfere Regeln vorsieht, eigentlich fett gedruckt auf der Tagesordnung stehen. Doch nichts da. Das Bürgergeld tauchte gar nicht auf. Also doch Streit oder nur Unstimmigkeiten? Auf jeden Fall Unklarheiten, die es wohl auch jetzt am Abend im letzten Koalitionsausschuss des Jahres zu klären gilt. Tina Handel.
Braucht's das, so viel Wirbel als Koalition so kurz vor Weihnachten? Schlagzeilen, die kein Geschenk sind, mal wieder Streit. Die groß angekündigte Bürgergeldreform verschoben. Arbeitsministerin Bärbel Baas will heute nichts dazu sagen. Man ahnt Verstimmung. Alles ganz friedlich, halb so wild. Das wiederum kommt vom Koalitionspartner, der Union.
Es gibt noch eine Reihe von offenen Fragen, die geklärt werden müssen zwischen den beteiligten Ressorts. Da gibt es auch keinen Streit, sondern da gibt es Formulierungsvorschläge, die noch nicht vereinbart sind.
Wir sind in der ganz normalen Ressortabstimmung dazu. Da gibt es noch Details zu besprechen.
Kurz vor knapp ist der Gesetzentwurf aus dem Kabinett geflogen. Und das alles wegen Details? Fest steht, zwei Minister haben Veto eingelegt. CDU-Wirtschaftsministerin Reiche und CSU-Innenminister Dobrindt. Beide heute um freundliche Bilder mit der SPD bemüht. Denn die ist gar nicht glücklich mit dem Stopp.
Von Frau Ministerin Reiche würde ich mir manchmal tatsächlich wünschen, sie würde mit der gleichen Energie sich beim Industriestrompreis dafür einsetzen, dass eine wirkliche Entlastung bei den Unternehmen ankommt. Von daher jeder Minister mehr Fokus auf das, wofür er zuständig ist.
Es geht um etwas Grundsätzliches. Wie hart wird mit Totalverweigerern verfahren, wenn sie dreimal nicht zum Termin kommen, nochmal Kontakt versuchen oder gleich alle Leistungen streichen? Das will die Union. Die SPD verweist darauf, dass doch alles längst ausverhandelt sei. Die Opposition sieht da ein Schema.
Das C in CDU steht seit Monaten für Chaos. Friedrich Merz ist gut im Ankündigen, aber grottenschlecht im Umsetzen.
Die verstolperte Bürgergeldreform, wohl ein Thema mehr für den Koalitionsausschuss, der am Abend im Kanzleramt tagt. Die Zeit drängt, denn Merz hat schon die nächste Ankündigung gemacht. Kommende Woche soll das Kabinett die neue Grundsicherung beschließen, damit die Koalition friedlich in die Weihnachtspause gehen kann.
Und Dominik Hebestreit ist in Berlin vorm Kanzleramt, wo, wir haben es gerade gehört, der Koalitionsausschuss zur Stunde tagt. Dominik, also von Streit möchte der Kanzler ja gar nicht reden. Aber wie wahrscheinlich ist denn eine Einigung in Sachen Grundsicherung heute? Dringt da was nach außen?
Also zumindest hat man im Vorfeld ganz klar artikuliert, man will hier diesen Dissens ausräumen und ist sich da auch ziemlich sicher, dass dieses Thema dann in der nächsten Woche im Kabinett auch verabschiedet und behandelt werden kann. Auch die Tatsache, dass der Kanzler dieses Thema etwas runtergedämmt hat und nur von Formulierungsfragen gesprochen hat, ist es schon ein bisschen mehr als das, nämlich Detailfragen eben dieses Gesetzes, aber die Beteiligten sind sich sehr sicher, dass sie nächste Woche das im Kabinett behandeln können. Ja, und bei diesem Thema, bei dem Koalitionsausschuss hier, ist das natürlich auch ein Thema, das nicht offiziell auf der Tagesordnung steht. Aber man möchte natürlich vermeiden, dass man in so eine Situation gerät wie neulich beim Rentenpaket oder beim Wehrdienst. Das heißt, eine Einigung noch vor der Weihnachtspause herzustellen und dann auch noch möglichst friedlich dann in diese Winterruhe, in diese Weihnachtspause zu gehen.
Wünschenswert wär's. Welche Punkte sind denn heute noch wichtig?
Also diese Liste ist enorm lang, also mehr als 10 Themen, die der Koalitionsausschuss da heute bespricht und verhandelt. Ganz vorne stehen da die Krankenkassenbeiträge. Gesundheitsministerin Nina Wagen hatte ja ein Sparpaket aufgelegt. Das hat der Bundesrat, das haben die Länder gestoppt. Das hängt jetzt im Vermittlungsausschuss, kommt da auch nicht weiter. Die Frage wird also sein, was kann man den Ländern anbieten, wie kann da ein Kompromiss aussehen? Ja, und für viele Versicherte werden die Beiträge im nächsten Jahr teurer und werden steigen, ohne dass dieses Sparpaket überhaupt auch durch den Bundesrat kommt. Das ist das eine. Die zweite Baustelle ist das Heizungsgesetz. Da liegen die Positionen weit auseinander. Und das dritte Thema ist die Verkehrsinfrastruktur. Da will man beschleunigen. Ja, und der Kanzler hat schon gesagt, die Themen sind groß und hat die Erwartung gedämpft, hier zu großen Ergebnissen und wegweisenden Entscheidungen zu kommen.
Danke, Dominik Hegebestreit. Danke nach Berlin. Hat sie die Entführung ihrer Kinder vom Wohnort ihres Ex-Mannes in Dänemark in Auftrag gegeben? So jedenfalls lautet die Anklage gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block. Vor fast 5 Monaten hatte der Prozess begonnen und heute, nach 3 Wochen Pause, wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Mit der Vernehmung eines vielleicht entscheidenden Zeugen des mutmaßlichen Organisators der Entführung. Peter Jagler und Caroline Schmidt berichten.
In einem dieser Autos sitzt er wohl hinter verdunkelten Scheiben. David B., ein israelischer Ex-Militär. Er soll der Kopf hinter der Entführung der Block-Kinder sein. Heute aber soll er als Zeuge aussagen im Prozess gegen sie, Christina Block, Tochter des Gründers der Steakhouse-Kette Blockhaus. Hinter ihr mit angeklagt ihr Lebensgefährte, Ex-Fernsehmoderator Gerhard Delling. Die zentrale Frage, hat Block die Entführung ihrer eigenen Kinder von ihrem Ex-Mann in Auftrag gegeben? Sie bestreitet das. Die beiden Kinder, damals 10 und 13 Jahre alt. Ein Sorgerechtsstreit und die Frage, bei wem sie bleiben. In Dänemark werden sie dem Vater in der Silvesternacht 2023 gewaltsam entrissen und zur Mutter nach Deutschland gebracht. Die Causa Block, ein Fall mit prominenten Angeklagten und einer Entführung, bei der ein israelischer Ex-Militär beteiligt sein soll.
Das ist eine Mischung, die einfach sehr viel Interesse hervorruft. Das könnte man sich ja als Drehbuchautor kaum ausdenken.
Zahlreiche Live-Ticker befeuern das Interesse. Journalisten posten pausenlos in Live-Blogs alles das, was vor Gericht gesagt wird. Und so tickert die Journalistin heute unter anderem auch das. Eine Botschaft der angeklagten Mutter an ihre Kinder, zu denen sie zurzeit keinen Kontakt hat.
Dass Frau Block sich über unsere Ticker an ihre Kinder wendet, ist natürlich ein seltsames Gefühl. Das heißt, ich ticker jetzt eine Nachricht der Mutter an ihre Kinder und vielleicht hängen die irgendwo am Handy oder am Laptop und lesen das jetzt. Komisches Gefühl.
Live-Bloggen. Nicht verboten, obwohl dadurch theoretisch weitere Zeugen beeinflusst werden könnten, wenn sie die Aussagen anderer vor der eigenen Vernehmung lesen.
An dieser Stelle ist es vielleicht aber auch angesagt, durchaus einen Appell an Journalistinnen und Journalisten zu richten, dass man sich der hohen Verantwortung, nicht umsonst spricht man manchmal von vierter Gewalt, hier auch durchaus bewusst ist.
Am Ende des heutigen 24. Verhandlungstages können die Journalisten schließlich auch berichten, dass der mutmaßliche israelische Entführer und Zeuge einige Dinge aussagt, die vorherigen Schilderungen Blocks widersprechen. Die eigentliche Frage wurde aber noch nicht gestellt. Hat Christina Block die Entführung ihrer beiden Kinder beim Zeugen in Auftrag gegeben? Die Zeit war zu knapp. Morgen soll die Zeugenvernehmung weitergehen.
Mein NDR-Kollege Heiko Sander beobachtet diesen Prozess und ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Heiko.
Hallo.
Wie schwer belastet die Aussage des Entführerchefs Christina Block?
Also wenn er jetzt im Prozess all das wiederholt, was er bei der Staatsanwaltschaft gesagt hat, dann ist es nach meiner Meinung schon eine sehr schwere Belastung. Ich hatte da einen Blick in die Aussage. Da soll er ja unter anderem gesagt haben, Christina Block habe vor der Entführung, vor dem Entführerteam quasi eine Ansprache gehalten und auch diese Rückholaktion, diese Entführung für rechtmäßig bezeichnet. Heute ging es aber im Prozess erstmal um den Anfang dieser ganzen Beauftragung. Er sagt, am Anfang ging es darum, die Lebensumstände des Vaters in Dänemark, bei dem die Kinder ja aus deutscher Sicht widerrechtlich geblieben waren, aber offenbar freiwillig, die auszuforschen. Man habe dort Kameras im Garten postiert, heimlich, und dann das in eine Kommandozentrale hier in Hamburg übertragen, die sich dann in dem Bürohaus, in dem sich auch der Anwalt seine Kanzlei hat, der ebenfalls angeklagte Anwalt in diesem Verfahren, der Blocks, ein Firmenanwalt, sein Büro hatte. Und dieser Firmenanwalt soll zusammen auch mit Christina Block im Laufe des Jahres 23 immer mehr Druck ausgeübt haben, sagt dieser Entführerchef, dass man jetzt die Kinder endlich holen müsse. Der Patriarch, damit ist offenbar Eugen Block, der Steakhouse-Gründer, gemeint, der wolle die Kinder vor Weihnachten zurückhaben.
Wie glaubwürdig ist denn der Zeuge und warum ist eigentlich ein quasi geständiger Entführer auf freiem Fuß?
Ja, also David Barkay wurde ja die ganze Zeit gesucht mit internationalem Haftbefehl. Und er hat dann wohl irgendwann mal überlegt, ich möchte vielleicht Israel auch mal wieder verlassen können und hat mit seinem Anwalt dann das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg gesucht und hat gesagt, ich bin bereit auszusagen, auch weil ich der Meinung bin, die Dinge, die da über mich behauptet werden, stimmen so nicht. Und ist hierher gekommen und hat hier ausgesagt. Er hat dann freies Geleit bekommen, der internationale Haftbefehl wurde aufgehoben. Und er hat ja auch im Grunde genommen zugesagt, dann sich auch einem Strafverfahren zu stellen. Offenbar rechnet er nicht mit einer so schweren Strafe. Mhm. Er meint wohl, er kann es eventuell auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise erklären. Er hat auch heute gesagt, es war immer nur eine gewaltfreie Rückholung geplant. Das sei sogar fettgedruckt in den Plänen gewesen. Und er hat auch viel darüber gesprochen, wie verzweifelt Christina Block gewesen sei in all dieser Zeit, die ja über diese vielen Jahre ihre Kinder gar nicht sehen konnte.
Der Prozess dauert jetzt fast 5 Monate. Mit welchem Ausgang ist zu rechnen?
Also Verteidiger im Prozess von anderen Angeklagten haben mir gesagt, oder einer zumindest hat mir das offen gesagt, er geht davon aus, dass Christina Block, dass eine Verurteilung jetzt schon möglich sei, seiner Meinung nach, ohne die Aussage des Entführerchefs. Und es gibt jetzt ja mutmaßlich noch weitere, die aus Israel noch kommen könnten, die Aussagen machen könnten. Das heißt, ob da wirklich am Ende ein Freispruch steht, daran muss man vielleicht doch im Fall von Christina Block ein Fragezeichen machen.
Mhm. Heiko Sander, vielen Dank für diese Einschätzung und all diese Informationen. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Dankeschön. Die Lektion der langen und schwierigen Reise Venezuelas sei, dass man bereit sein müsse, für die Freiheit zu kämpfen, wenn man die Demokratie haben wolle. Es sind ihre Dankesworte, die von Maria Machado, der diesjährigen Friedensnobelpreisträgerin, der führenden Oppositionellen Venezuelas. Aber nicht nur die metaphorische Reise ihrer Heimat ist eine schwierige, buchstäblich ist es auch ihre eigene. Noch immer ist nämlich unklar, wann sie in Oslo eintreffen soll. Dort hat an ihrer Stelle heute ihre Tochter den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Christian Blenker.
Sie hofften bis zur letzten Minute. Am Mittag kommen Hunderte auf den Osloer Rathausplatz, um ihre Nobelpreisträgerin zu sehen. Doch Maria Corina Machado schafft es nicht mehr. Drinnen muss sie also ihre Mutter vertreten. Ana Corina Sosa Machado hat immerhin eine gute Nachricht mitgebracht. Auch wenn sie jetzt nicht an der Zeremonie teilnehmen kann, meine Mutter hält immer ihre Versprechen. Deshalb bin ich so glücklich, sagen zu können, dass wir sie in wenigen Stunden hier in Oslo in die Arme schließen können. Im Publikum Familie, Mitstreiter, Oppositionspolitiker. Viele haben die Friedensnobelpreisträgerin seit Monaten nicht mehr gesehen. Aus dem Untergrund schickt sie ihre Dankesrede, die ihre Tochter verliest. Frieden brauche Demokratie, so Machado, in Venezuela, aber sei mit dem Ölreichtum Korruption und Willkür ins Land gekommen. Geld aus Ölgeschäften wurde zu einem Instrument, um Loyalität im Ausland zu erkaufen, während sich kriminelle Terrorgruppen mit dem Staat verbrüdert haben. Machado aber bleibt in Venezuela. Lange gilt sie selbst als aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin, wird aber nicht zur Wahl zugelassen. Dem sozialistischen Präsidenten Maduro wirft sie Wahlbetrug vor. Das Regime lässt sie daraufhin suchen, wegen Vaterlandsverrats und Verschwörung gegen die Regierung. Sie werfen mir alles Mögliche vor, sogar Terrorismus. Das Regime und Maduro persönlich haben klargemacht, wenn sie mich kriegen, löschen sie mich aus. Am Abend zeigt sich ihre Tochter noch einmal bei ihren Landsleuten, die mittlerweile vor dem Hotel warten. Der Friedensnobelpreis an ihre Mutter sei eine Ermutigung, weiter für Demokratie in Venezuela zu kämpfen.
Und damit rüber zu dir, Julia Niharika, und weitere Nachrichten dieses Mittwochs.
Die USA haben nach eigenen Angaben einen Öltanker vor der Küste Venezuelas festgesetzt. Das sagte Präsident Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.
Die USA haben 2019 harte Sanktionen gegen die Erdölindustrie Venezuelas verhängt. Washington wirft dem Land Menschenrechtsverletzungen und einen umfassenden Drogenschmuggel in die USA vor. Der Bundesgerichtshof hat eine Klausel in bestimmten Verträgen zur Riester-Rente gekippt. Mit dieser Klausel hatte sich die Allianzversicherung eine Möglichkeit offen gelassen, die Rente zu senken, wenn die Kapitalanlage weniger einbringt als erwartet. Doch die Klausel war unzulässig, urteilte der BGH.
Der Bodensee, den will Hilmar Wohlmann auch später noch als Rentner genießen. Er spart bei der Allianz in einer fondsgebundene Riester-Rente, heißt, seine Beiträge fließen in Fonds. Wie hoch die Rente am Ende sein wird, bestimmt der Rentenfaktor. Beispiel, der Rentenfaktor liegt bei 38 Euro. Wer 100.000 Euro bis zum Renteneintritt anspart, bekäme 380 Euro Rente im Monat. Hilmar Wohlmann hatte einen Faktor von rund 38 Euro. Doch wegen der Niedrigzinsphase hat die Allianz den Faktor gesenkt auf etwa 30 Euro.
Wenn es bei dem jetzigen Rentenfaktor bleibt, dann hat man mir ein Viertel der Rendite abgenommen und ich müsste knapp 100 Jahre alt werden, um mein Eingezahltes wieder rauszubekommen.
Die Allianz stützte das auf eine Vertragsklausel. Die erlaubt bei schlechter Fondsentwicklung, den Faktor herabzusetzen. Heute hat der Bundesgerichtshof die Klausel für unwirksam erklärt. Sie sei zu einseitig und müsse auch festlegen, dass der Rentenfaktor in guten Zeiten steigt. Das Urteil gilt direkt nur für die Allianz. Die will nun alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Insgesamt dürften Hunderttausende Sparer profitieren, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Denn andere Versicherungen nutzten ähnliche Klauseln. Hilmar Wohlmann hofft, dass sein Rentenfaktor nun wieder steigt.
Der Bundesfinanzhof, das höchste Finanzgericht, hat Klagen gegen die Grundsteuer auf Immobilien abgewiesen. Diese Steuer wird seit Anfang dieses Jahres anders berechnet als bisher. Grundsätzlich richtet sie sich danach, wie viel Miete das Grundstück einbringen könnte. In 11 der 16 Bundesländer wird das nach regionalen Durchschnittswerten errechnet, also nicht für jedes Grundstück einzeln geprüft. Das sei in Ordnung, so entschied der Bundesfinanzhof. Die Vereine der Fußball-Bundesliga der Frauen haben seit heute einen eigenen Ligaverband, die Frauen-Bundesliga FBL. Er soll dabei helfen, den Frauenfußball besser zu vermarkten und weiter zu professionalisieren. Entgegen der ursprünglichen Planung ist der Deutsche Fußballbund zunächst nicht an der FBL beteiligt. Es gab Streit über Kompetenzen und die Verteilung von Einnahmen.
Wem die Welt nicht gerade schon genug Zirkus bietet, von denen soll es ja immer noch ein paar geben, die bitten wir jetzt hier durch unsere kleine Hintertür. Hereinspaziert in den Weltweihnachtszirkus, der gerade in Stuttgart gastiert und nur die Besten aus den Manegen des Planeten, Gewinner großer Festivals und Preise, unter einem Zeltdach versammelt. Es ist also nicht zu viel versprochen, wenn man dabei ein vorweihnachtliches Spektakel erhofft, in dem Jenny Rieger mittendrin war und dabei auch buchstäblich traurige Clowns getroffen hat.
Weihnachtszirkus hier in Stuttgart!
Noch ist alles nur eine Probe, die Premiere am Abend noch Stunden entfernt. Aber sie machen schon mal Quatsch. Juri Pawlitschko, Dmitri Nikolenko und Georgi Kirischenko, drei Artisten von 120, die heute Abend hier in der Manege stehen werden. Clowns aus der Ukraine. Vor 25 Jahren haben sie zusammen die Zirkusschule in Kiew besucht. Als wir jung waren, hatten wir kein Internet, kein Fernsehen, keinen Computer. Wir gingen raus, sind rumgelaufen, haben Steine gefunden, sie rumgeworfen. Wir haben gespielt. Und das machen wir auch heute noch, nur eben in der Manege. Das ist unser Spiel. Die Steine sind inzwischen Jonglierkeulen und die Jungs von damals sind Männer Anfang 40. Das Spiel aber ist das gleiche, Menschen zum Lachen bringen, auch in schwierigen Zeiten. Im Backstage-Bereich letzte Chance für ein paar Aufwärmübungen, für einen schnellen Blick aufs Handy oder für die Maske und ein paar Gedanken an die Familie. Juri, Dima und Georgi waren vor 3,5 Jahren zum letzten Mal zu Hause in der Ukraine. Dann kam der Krieg und sie entschieden sich, nicht mehr zurückzugehen. Es ist sehr schwierig für uns, wenn wir hier hinten sind und die Nachrichten lesen. Wir machen uns Sorgen um unsere Leute in der Ukraine. Jeden Monat schicken sie Geld nach Hause, erzählen sie, an ihre Familien, an die Armee, an Freunde, die an der Front kämpfen und fühlen doch, es ist nicht genug. Wir würden gerne zurück in die Ukraine gehen, aber was sollen wir dort machen? In der Armee kämpfen? Hier kann ich Freude geben und dann der Armee Geld schicken. Die Menschen, die derweil ins Zelt strömen, ahnen nichts von diesen Sorgen. Sie kommen wegen des Glamours, wegen der Illusion. Denn für wenige Wochen am Jahresende bringt der Weltweihnachtszirkus die Besten der Besten in die Manege. Gewinner der großen Zirkusfestivals, Artisten aus China, Chile, Moldawien, Georgien, der Mongolei und aus der Ukraine. Während in der Manege bereits ihre Kollegen schwitzen, wird es hinter dem Vorhang kribbelig, Lampenfieber, auch noch nach 25 Jahren.
The hammer inside.
Mein Herz klopft wie ein Hammer in meiner Brust. Aber sobald der Vorhang aufgeht, vergesse ich alles. Ich weiß, was ich tue, ich sehe die Lichter und mein Adrenalin übernimmt. Zehn Minuten Manege, 10 Minuten Rampenlicht. Das Zelt tobt. Die Künstler erschöpft, aber glücklich. Zumindest kurz, denn jenseits der Illusion wartet die Realität. Warten fast 20 Kollegen, die ebenfalls aus der Ukraine stammen, zwischen den Garderobencontainern, zwischen den Auftritten, Gespräche über die Heimat. Und plötzlich werden die Gesichter ernst. Ja, es ist schwer, ohne Familie zu sein. Meine Mama ist zu Hause in der Ukraine und ich kann nicht zurück wegen des Krieges, weil es von Russland besetzt ist. Sagen deine Freunde manchmal, komm zurück nach Hause und kämpfe? Nein, nicht mehr. Vor 2-3 Jahren vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Die Lage sei zu hoffnungslos. Bis Januar treten sie im Stuttgarter Weltweihnachtszirkus auf, Georgi, Dima, Juri und all ihre Kollegen. Im kommenden Jahr geht es dann in die USA. Denn dass sie bald wieder in die Ukraine zurückkehren können, daran wagt hier niemand zu glauben.
So, wir verlassen den Zirkus und kommen zum Wetter, obwohl da gibt es ja auch verbindende Elemente. Ne? Welchen Zirkus veranstaltet denn das Wetter so, lieber Carsten?
Ja, so gut wie gar kein Zirkus. Es geht auch in den nächsten Tagen viel zu warm für die Jahreszeit weiter. Wenn wir uns allein mal den 15-Tage-Trend am Beispiel von Leipzig anschauen, dann sehen wir auch morgen wieder Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich. Das bedeutet, dass auch die morgigen Höchsttemperaturen deutlich zu warm sind. Und auch nach dem Wochenende in der nächsten Woche geht es mit mildem Wetter weiter. Das, was wir hier sehen, diesen leichten Temperaturabfall, das deutet an, dass es zu den Weihnachtsfeiertagen kälter werden könnte. Aber das steht noch in den Sternen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir aktuell draußen am Himmel sehen. Das sind nämlich so gut wie keine Sterne, stattdessen viele Wolken. Ein breites Wolkenband, das aktuell quer über Deutschland liegt, mit zwei Ausnahmen. Im Nordwesten ist es aufgelockert bewölkt und auch im Südosten Bayerns. Hier kann man jeweils die Sterne sehen. Und ansonsten, es sind nicht nur Wolken, sondern Regen ist auch dabei. Jetzt packen wir mal das Regenradar dazu. Dann sehen wir ein schmales Regenband, das sich aktuell vom Schwarzwald bis zur Lausitz zieht. Wenn man genau hinschaut, auch in Schleswig-Holstein gibt es ein paar Schauer. Wir zoomen mal dichter ran und konzentrieren uns jetzt nur auf die Regenradarbilder. Dann sehen wir hier im Norden diese paar Regenschauer, die Richtung Ostseeküste ziehen. Und dann dieses Hauptregengebiet, was sich in den nächsten Stunden langsam Richtung Alpenrand nach Süden weiter bewegen wird. Und so sieht es dann auch aus in den nächsten 24 Stunden. Wir haben diese Wolken mit dem Regen. Morgen früh, morgen Vormittag am Alpenrand wirklich dann die letzten Regentropfen. Denn der Regen wird nachlassen. Und dahinter reißt der Himmel auf. Und so kann es morgen vor allem in der Mitte und ganz besonders am Nordrand der Mittelgebirge für längere Zeit sonnig sein, vor allem auch morgen Nachmittag. Im Norden allerdings ziehen immer noch ein paar dichtere Wolkenfelder entlang. Die Temperaturen heute Nacht in Bayern am kältesten -1 bis +1 Grad. Sonst sind es meistens 4 bis 9 Grad und tagsüber 9 bis 12 Grad. Etwas kälter in den Nebelgebieten Bayerns. Dort sind es 6 bis 8 Grad. Und im Großen und Ganzen geht in den nächsten Tagen das Wetter so weiter. Der Freitag dabei ein trockener, zumeist bewölkter Tag. Temperaturen bis zu 13 Grad und am Samstag kommt aus Nordwesten das nächste relativ unspektakuläre Regengebiet bei uns an.
Wir danken sehr für all diese Einordnungen und Aussichten. Danke, Carsten.
Gerne.
Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt wie gewohnt Sandra Maischberger.
Tja, und die nächste Tagesschau informiert Sie um 0.05 Uhr.
Und die nächsten Tagesthemen gibt es natürlich morgen Abend wieder. Bis dahin.
Tschüss.